Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist.
Professor Dr. Spitz ist Arzt für Nuklear-, Ernährungs- und Präventionsmedizin. Nach seiner Habilitation arbeitete er unter anderem als Chefarzt für Nuklearmedizin am Städtischen Klinikum Wiesbaden und als Professor an der Universität Mainz. Seit mehr als 15 Jahren widmet sich er ausschließlich der Erarbeitung von Gesundheitskonzepten und deren Umsetzung im Alltag, gründete 2009 die gemeinnützige Deutsche Stiftung für Gesundheitsinformation und Prävention, organisierte 2011 und 2013 die ersten bundesweiten Kongresse zum Thema Vitamin D und seit 2014 den jährlichen Kongress für menschliche Medizin. Ebenfalls 2014 erfolgte die Gründung der Akademie für menschliche Medizin als Dachorganisation zur Umsetzung neuartiger professioneller Präventionskonzepte. In Zusammenarbeit von Stiftung und Akademie hat er in den vergangenen Jahren zusätzliche Informationsplattformen im Internet geschaffen, wie zum Beispiel zum Vitamin D die Sonnenallianz, die ich ausdrücklich empfehlen möchte an dieser Stelle. Ich werde selbstverständlich auch diese Links in die Shownotes beziehungsweise unter das Video packen. Einer seiner legendären Vorträge zum Vitamin D hat zum Zeitpunkt dieser Interviewaufnahme bereits knapp 6,5 Millionen Aufrufe. Auf seinem YouTube-Kanal Akademie für menschliche Medizin finden sich herausragende Interviews, die ich auch immer wieder genieße und mich auf jedes neue freue, die nämlich alle gesundheitsorientieren, aus meiner Sicht auch gesehen haben sollten. Solche Aufklärung braucht das Land in der aktuell größten Gesundheitskrise der letzten 100 Jahre. Ich freue mich wie ein kleines Kind, Sie, Herr Professor Dr. Spitz, zum Thema Vitamin D interviewen zu dürfen. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Gerne, gerne, immer wieder.
Wir hatten schon mal das Vergnügen, das war allerdings noch vor der Corona-Zeit. Und heute sprechen wir auch wieder über das so wichtige Thema Vitamin D, weil man hier mit sehr, sehr wenig Investition, staatlicher Investition, wenn es denn sein muss, auch tatsächlich sehr, sehr viel Gesundes tun könnten. Darf ich Sie fragen, kennen Sie Ihren aktuellen oder zumindest ungefähren eigenen Vitamin-D-Wert?
Ja, den kenne ich relativ gut. Er schwankt etwas, je nachdem, welche Experimente ich gerade mache. Aber in der Regel bin ich irgendwo so um die 100 Nanogramm pro Milliliter unterwegs.
Wie lange sind Sie schon auf diesem Wert unterwegs?
Also da bin ich jetzt etwa 3 Jahre. Wir haben zu diesem Zeitpunkt vor 3 Jahren habe ich einen weiteren Kongress oder nur einen Workshop, einen internationalen Workshop in Deutschland gemacht, den ersten Workshop über Hochdosis-Vitamin-D-Therapie. Mhm. Also nicht das, was die Schulmedizin als Hochdosis bezeichnet, sondern wirklich hohe Dosen, nämlich 100.000 oder 200.000 pro Tag. Mhm. Und das über lange, lange Zeit. Das hat ein südamerikanischer Arzt, ein Kollege, Professor Coimbra, hat das vor etwa 10 Jahren entwickelt, dieses Konzept, und therapiert seither Autoimmunerkrankungen wie Multiple Sklerose oder die Schuppenflechte mit solch hohen Dosierungen und zwar mit hohem Erfolg. Und das haben wir also dann nach Deutschland geholt, sowohl den Herrn Coimbra als auch den Professor Hollig, der hier nun wirklich in Amerika die Position einnimmt, die ich hier in Deutschland habe. Und wirklich ein Forscher ist, der das aktive Vitamin D zum Beispiel nachgewiesen hat. Und seit der Zeit ist klar geworden, dass wir also mit den ehemaligen 800 Einheiten von unserer guten Deutschen Gesellschaft für Ernährung weit unten im Keller liegen, dass das, was die kleinen Kinderchen zurecht bekommen, wenn sie auf die Welt kommen, aber dass wir mit der üblichen Dosis von etwa 4000 Einheiten pro 70 Kilogramm Körpergewicht bei etwa einem Drittel der Bevölkerung Gefahr laufen, auch nicht ausreichend zu sein. Und zwar deswegen, weil der Körper, der individuelle Körper, nicht in der Lage ist, mit der eigentlich recht guten Dosis vor Ort in den Zellen das zu erreichen, was er tun soll, nämlich seine Gene steuern. Und der braucht einfach, und wir brauchen diese Menschen, dieses ein Drittel in der Bevölkerung, braucht einfach ein Schüppchen mehr und manchmal eben extrem viel mehr. Und von daher möchte ich sagen, dass man vielleicht sich heute die einfache Faustregel machen kann, 10.000 Einheiten, 1.000 Einheiten pro 10 Kilogramm.
10 Kilogramm Körpergewicht. Mhm.
Dann sind wir ungefähr bei 70, über 7000 Einheiten bei 70 Kilogramm. Und wenn er nur 100 Kilogramm hat, dann nimmt er eben 10.000 Einheiten. Ja, es gibt keine einzige Untersuchung, die gezeigt hat, dass mit Dosierung unterhalb von 10.000 irgendetwas passiert.
Und das auch auf lange Dauer, das muss ja betont werden. Das ist ja keine Auffülldosierung, das ist eine theoretisch lebenslange Dosierung.
Wenn Sie wirklich in die Gefahr kommen wollen, absichtlich eine Hyperkalzämie auszulösen, das heißt einen zu hohen Kalziumspiegel im Blut haben, denn das ist das Toxische, nicht das Vitamin D. Da können Sie 200 oder 300 im Blut haben, Nanogramm. Das ist nicht toxisch, sondern nur dann, wenn durch irgendwelche Umstände vermehrt aus dieser Vorstufe die aktive Form gemacht wird, die dann eine Freisetzung von Kalzium im Blut auslöst. Dann haben Sie die Hyperkalzämie und die ist eben hochtoxisch. Mit Herzrasen, mit Übelkeit und da laufen alle Prozesse im Körper aus dem Ruder, weil der Körper über die Kalziumelektrik gesteuert wird.
Das ist aber sehr wichtig, was Sie gerade sagen, weil wenn sich so eine Überdosierung andeutet, dann gibt es körperliche Beschwerden. Und ich finde das wichtig, nochmal zu erwähnen, dass Herzrasen, Übelkeit, ja. Und was spürt man noch?
Viele sind unspezifisch und von daher kann man nur, wenn irgendwelche Symptome entstehen, den Verdacht haben, oder, oh, Frau Wix, ich habe doch vielleicht ein bisschen zu viel eingenommen, aber dann braucht man kein Vitamin D zu bestimmen, was ja immerhin 30, 35 Euro kostet, sondern kann man den Kalziumspiegel bestimmen lassen, das kostet 50 Cent. Und noch einmal, wenn das Kalzium nicht erhöht ist, dann haben Sie Flatulenz oder sonst etwas, aber Sie haben keine Überdosierung von Vitamin D. Ganz, ganz wichtig. Nochmal zurück zur Dosierung. Es gibt eindeutige Untersuchungen, die zeigen, Sie müssen 40.000 Einheiten über Wochen einnehmen. Dann kommen Sie in eine Region, wo es möglich ist, dass Sie eine Hyperkalzämie auslösen. Also von daher, es ist sicher. Schlicht und ergreifend ist ein hoher Sicherheitsfaktor. Wenn unsere Medikamente solch einen Sicherheitsfaktor hätten, wie Vitamin D, hurra, ja. Wenn Sie sonntags vergessen haben, Ihre Herzpille zu nehmen und Sie nehmen montags zwei, das heißt nun die doppelte Dosis, dann sind Sie da mit Blaulicht im Krankenhaus, ja, weil der Körper sofort aus dem Ruder läuft. Bei Vitamin D die doppelte Dosis, das juckt dann überhaupt nicht. Also von daher, das ist ein Ammenmärchen, was weitergetragen wird, wobei es gibt einen wahren Kern, muss man zugestehen. Das ist direkt nach dem Krieg, wo man Vitamin D, letztes Jahrhundert, wo man Vitamin D herstellen konnte, künstlich herstellen konnte, genauso wie heute, wo man aber noch keine Möglichkeit hatte, es zu messen, exakt zu messen im Blut. Und dann hat man teilweise Kindern sehr hohe Dosen gegeben, wo man dann teilweise auch sehr gute Erfolge gehabt hat, aber dann sind da eben auch die Komplikationen aufgetreten. Und dann hat man vor allen Dingen in England die Reißleine gezogen und hat gesagt, wollen wir nicht mehr, ist verboten. Heute wissen wir um die Zusammenhänge, deswegen kann man heute noch einmal ganz beruhigt die Dosen, die wir empfehlen, umsetzen und hat dann ausschließlich einen Benefit davon und keinen Nachteil.
Sie haben auch gerade erzählt, dass mit den Kindern in England, jetzt ist es so, wenn Kinder Herzrasen bekommt oder Übelkeit verspürt, dann weiß das Kind sich vielleicht auch gar nicht entsprechend auszudrücken, weiß gar nicht, dass es damit zusammenhängen könnte. Woher denn auch? Wir Erwachsenen, wenn es uns dann schlecht gehen würde, würden fragen, okay, liegt es daran, dass ich jeden Tag Zehntausende Einheiten nehme? Da habe ich gleich noch zwei Dinge dazu. Erstens, es ist ja so, mit einem gewöhnlichen Sonnenbad, im August beispielsweise, Mittagssonne, nackt, also möglichst sozialverträglich, produzieren wir je nach Hauttyp ja schon in 10 Minuten, vielleicht 15, 20.000 Einheiten Vitamin D. Und niemand wird auf die Idee kommen, dass 10, 15 Minuten an der prallen Sonne in irgendeiner Art und Weise gesundheitsschädlich sein sollte, richtig?
Das Gegenteil, man fühlt sich wohl. Ja. Und warum? Die Natur ist schlau. Die Natur hat alle lebenswichtigen Prozesse belohnt oder belohnt, nicht nur hat, sondern belohnt sie laufend. Ja? Die Reproduktion, der Sexualakt ist mit einem ausgesprochenen Wohlempfinden verbunden. Das Essen ist mit Wohlempfinden verbunden. Und deswegen ist auch das Sonnen mit Wohlempfinden. Es gibt Leute, die haben, oder, ja, Forscher, die haben Studenten in Amerika am Strand interviewt mit einem Fragebogen, den man sonst für Suchtpatienten nimmt. Und dann kam raus, dass sie offensichtlich Suchtsymptome nach der Sonne haben. Mhm. Und das ist absichtlich so. Wir wissen heute, dass ein Dermatologe, die manchmal auch was Gescheites tun, die hier Unsinn reden, ein Dermatologe hat gezeigt, dass die Sonne in der Haut nicht nur Vitamin D produziert, sondern Neurohormone. Die gleichen Neuronen, die im Kopf entstehen, stehen auch in der Haut, weil es das gleiche Gewebe ist. Die Haut entstammt dem sogenannten Ektoderm, das heißt der äußeren Schicht des Embryos, und auch das Gehirn wird aus diesen Sachen gebildet. Und von daher können die die gleichen Dinge tun, nämlich Neurohormone bilden und dem Menschen ein Wohlempfinden geben, wenn er in der Sonne ist, damit er in die Sonne geht, damit er Vitamin D macht, denn er braucht es als Schutzschild.
Und das ist ein wichtiger Punkt, weil eine Vitamin-D-Pille oder Tropfen können selbstverständlich keine Sonne ersetzen, weil es noch viele, viele andere positive Effekte gibt, von denen wir heute auch zum Teil noch gar nichts wissen.
Richtig, manches wissen wir, anderes eben nicht, wie zum Beispiel mit die UVA-Strahlung senkt den Blutdruck. Ja, und zwar in einem Ausmaß wie eine Pille, eine Blutdruckpille. Das heißt also, bin ich draußen an der Sonne, geht mein Blutdruck runter. Und wie Sie sagen, andere Dinge wissen wir immer noch nicht, noch lange nicht. Und es ist einfach so, dass die Natur über die Millionen von Jahren der Evolution unseren Körper mit der Umwelt abgestimmt hat. Die sind aufeinander eingestellt, aufeinander getunt, optimal getunt. Und da geht der Mensch hin und sagt, da was weg und da was weg und da was weg, ich kann alles viel besser. Ja? Wenn ich daran denke, dass da Leute dabei sind, mit der Genschere Genteile rauszuschneiden und zu verpflanzen hin und her, mir wird übel. Ja? Mir wird absolut übel. Diese Leute haben vor 20 Jahren behauptet, wenn wir das humane Genom entziffert haben, ja, also wissen, wie die Gene aufgestellt sind, dann wissen wir alles über den Menschen. Das haben sie entziffert. Was kam raus? Nichts kam raus, weil nicht die Gene uns steuern, sondern die Zelle steuert die Gene über die Epigenetik.
Die
Und wir haben
Epigenetik,
viel zu wenig Gene dafür. So, aber selbst das war noch zu viel. Die Hälfte der Gene ist überhaupt nicht kodierend. Das heißt also, sie steuern gar nichts. Und diese Leute, die gerade auf die Schnauze gefallen waren, weil sie hochnäsig waren, haben sich wieder auf die Hohenzollern gestellt und gesagt, das ist Junk-DNA. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die haben ein Produkt, ein Naturprodukt als Junk bezeichnet, weil sie zu blöde waren, es zu verstehen. Heute wissen wir, dass diese Junk-DNA die andere DNA steuert. Das heißt, ohne diese Junk-DNA geht gar nichts. Ja? Also das sind Leute, die heute hingehen und sagen, wir beherrschen diese Technik, wir schneiden da die Gene raus und wir beherrschen alles. Es ist grausam.
mir
Ja?
fällt da gerade ein Bild ein, das wäre eine hochkomplexe Computerplatine und dann nehmen wir einfach dann einen Transistor weg.
Aber
Ja,
ausnimmt.
genau. Ob sie dann noch funktioniert, reine Glückssache.
Aber wir sollten
Jetzt haben
Fehler
Sie ja
vermeiden.
ein Level von 100 Nanogramm pro Milliliter. Ich bin mir aber sicher, das würden Sie jetzt nicht generell jedem oder jeder empfehlen. Ich weiß es von der Grassroot Health Vereinigung, dass 40 bis 60 als allgemein guter Level beschrieben wird. Würden Sie das mit Ihrer ganzen Erfahrung auch so unterstützen?
Dem schließe ich mich absolut an. Ich bin selber Mitglied bei Grassroot Health seit vielen Jahren. Finde es eine tolle Organisation. Es wäre schön, wenn wir in Deutschland auch so eine Laienorganisation hätten, die sich da so drum kümmert. Und Grassroot Health hat praktisch alle namhaften Wissenschaftler in Amerika in ihrem Board, in ihrem Beratungsboard. Und die haben sehr früh angefangen, diese höheren Dosierungen zu empfehlen. Und noch etwas haben sie angefangen, was absolut toll ist. Und die Carol Begley, die das gegründet hat, ist eine Topfrau. Die hat gesagt, mich interessiert überhaupt nicht die Dosierung, sondern ich möchte einen bestimmten Spiegel im Blut haben. Und zwar diesen 40 bis 60, weil da sehen wir in großen Studien, in Meta-Analysen sehen wir, dass dort die Sachen ausgeglichen sind. Ja, drunter geht es steil bergauf mit den schlechten Krankheiten, aber darüber tut sich nicht allzu viel. Das heißt, in dem Bereich sollten wir sein. Und dann hat sich herausgestellt, nachdem die Amerikaner ja vor uns schon fett geworden sind, lange vor uns, dass ein Teil dieser Mitglieder in dieser Grassroot Health Organisation locker 10.000 Einheiten pro Tag einnehmen mussten, um auf die 40 bis 60 zu kommen. Ja? Und ich persönlich nehme mehr ein, weil ich eben schon ein paar Jahre mehr habe als Sie auf dem Puckel, weil ich außerdem eine Autoimmunerkrankung habe und zu denen gehöre, die potenziell wirklich mehr brauchen. Ich habe das noch nicht ausgelotet bis zum letzten, aber ganz richtig, ich würde nicht empfehlen, dass jetzt jeder 10.000 auf 100 Nanogramm kommen muss. Wer aber chronisch krank ist, sollte sich einen Arzt suchen, der das mit ihm ausprobiert und überprüft, ob er zu dem Viertel oder Drittel in der Bevölkerung gehört, die mehr Vitamin D brauchen, weil dann hat er unter Umständen doch den positiven Effekt von Vitamin D, den er mit einer niedrigen Dosierung nicht ausreichend bekommt.
Und mit dem Arzt einfach zur Sicherheit den Kalziumspiegel, den man sehr günstig messen lassen kann, circa 50 Cent, im Auge behalten, dass man eben da nicht in eine eventuelle Überdosierung reinkommt. Ich weiß nicht, ob das Ihnen auch so ging. Und bei mir ist es möglicherweise auch dadurch eingefärbt, dass ich eben auch eine Lupe auf dieses Thema habe. Aber gerade während der Corona-Krise, ich habe noch nie so häufig Negatives zum Thema Vitamin D in allen möglichen Berichten gesehen und auch gelesen, wie genau in dieser Zeit. Ich fand das jetzt für mich, aber wie gesagt, vielleicht bin ich da einfach auch gefärbt. Ja. Ich fand es sehr, sehr auffällig. Ich weiß nicht, empfanden Sie das auch so?
Also ich bin seit ja 15 Jahren fast jetzt unterwegs mit Vitamin D und ich habe es nicht so intensiv empfunden, weil ich es kontinuierlich sehe. Ja? Ob ich ein Interview gebe, was dann hinterher abgefälscht wird oder gar nicht gedruckt wird, oder ob in irgendwelchen Zitaten immer Experten genannt werden, aber nicht mit Namen, sondern nur Experten, wer das ist, weiß niemand. Und dann wird irgendwas empfohlen. Und aber die Tendenz ist offenkundig. Man versucht, Vitamin D schlicht und ergreifend schlecht zu machen, damit die Bevölkerung eben nicht diesen Benefit hat. Das hat mit Verschwörungstheorie nichts zu tun, sondern ist einfach eine Sache des Business. Ja? Wenn ich heute an Ihre Türe klopfen würde und sagen würde, ich habe hier etwas, was ich Ihnen nur empfehlen kann, wenn wir das allgemein unter die Bevölkerung bringen, dann geht Ihr Business um 20% runter. Dann würden Sie mir einen Tritt in den Hintern geben und sagen, halt ab, ich bin nicht interessiert an so einem Mist. Ja? Aber so ist es. Wenn wir das hätten oder täten, ja? Und das ist keine Fantasie von mir, sondern im letzten Jahr ist von dem Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg publiziert worden. Wenn wir die ältere Bevölkerung unter Vitamin D setzen würden, unabhängig jetzt von Corona, wo sie auch Riesenwirkung hat, aber da ging es ja, Deutsche Krebsforschung, geht es um Krebs. Wenn wir alle älteren Personen unter Krebs, unter Vitamin D setzen würden, hätten wir 30.000 tote Krebspatienten weniger. Mhm. 30.000 tote, das muss ich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, und das ist nicht irgendein Rechtsradikaler oder ein Hirndobel, sondern ein deutscher Professor in dem von deutschen Steuergeldern subventionierten deutschen Krebsforschungszentrum. Das sind Fakten, die sind publiziert worden, international publiziert worden. Und da kommen irgendwelche hergelaufenen Hanseln, bezeichnen sich als Faktenfinder und sagen, das ist alles nicht wahr.
Mhm. Ja, von dieser gleichen, von diesen gleichen Heidelbergern ist mir auch schon relativ früh in der Corona-Pandemie zu Ohren gekommen, dass es eben, wenn man die Menschen ausreichend versorgen würde, ausreichend, da kann man darüber diskutieren, dann sinkt die Mortalität an Covid-19 ich glaube, das 15-fache, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Oder ich glaube, mittlerweile sogar mal 18-fache gelesen zu haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß von 15-fach. Ist das richtig?
Also die Zahl 15 stimmt und das war allerdings nicht das Krebsforschungszentrum, sondern die Kollegen nebenan in der Uniklinik in Heidelberg.
Okay, ja.
Die haben ihre Covid-Patienten nicht nur nach internationalen Standards behandelt, sondern sie haben eben auch den Vitamin-D-Spiegel kontrolliert. Und dann haben sie anschließend ausgewertet und haben sie klassifiziert unter 10 Nanogramm absolutes Chaos. Mhm. Unter 20 Nanogramm auch noch Mangel. Das ist ein Grenzwert. 20 Nanogramm war lange Zeit als normal angesehen worden. Dann war das nur ein leichter Mangel. Nur die Covid-19-Patienten unter 20 hatten die 10-fache Wahrscheinlichkeit, auf intensiv zu landen und eventuell Löffel abzugeben. Und unter 10 Nanogramm, das ist der Wert, den Sie im Kopf haben, 15-fach.
Ja, Wahnsinn.
Das ist von einer Universitätsklinik publiziert worden. Ich habe dann den Kollegen angerufen, habe gesagt, ich möchte ein Interview mit Ihnen darüber machen. Ich möchte Sie einladen zu einer Konferenz. Hat er gesagt, ich möchte lieber weiter meine Forschung machen.
Ouch.
Ja, denn wer sich heute exponiert, hat morgen keinen Kopf mehr. Ich erinnere an Professor Bhakti, ein absolut honoriger Virologe, der Jahrzehnte drüben in Mainz, meiner Alma Mater, seinen Dienst getan hat, hochblieb bei den Studenten war, weil er tolle Vorlesungen gehalten hat. Und er hat sich erlaubt, eine andere Meinung zu haben und ist dafür demontiert worden. Ja? Und das in Deutschland, wo wir behaupten, wir wären eine tolle Republik und bei uns gilt Meinungsfreiheit und. Ja? Wir haben keine Meinungsfreiheit mehr, sondern wir haben hier eine Meinungsdiktatur.
Ja? Okay, das ist ein Thema, das wollen wir jetzt an dieser Stelle nicht weiter vertiefen. Da darf sich jeder gern drüber seine eigene Meinung bilden, wie ich meine. Ja. Ich bin aber auch überzeugt, dass es sehr gut wäre, wenn sich jeder Mensch einfach mal, die meisten, die hier dieses Interview hören oder sehen werden, die werden das auch schon tun, da bin ich mir sicher, einfach mal selbstverantwortlich sich um die Gesundheit kümmern. Und da gehört eben der Vitamin-D-Status mit dazu. Und da bin ich bei diesen Tests. Es gibt ja mittlerweile auch sehr preiswerte Tests, die kosten um die 30 Euro für zu Hause mit einer ganz tollen Auswertung. Das heißt, man macht sich einen Pix in den Finger, den merkt man kaum, macht ein bisschen Tropfen Blut auf dem Löschpapier, schickt das ein, nach 1 bis 2 Wochen bekommt man das Ergebnis per E-Mail zugeschickt, mit einem Bereich und so weiter. Aus Ihrer Erfahrung, wie valide sind diese Tests, die man zu Hause machen kann?
Also die gibt es jetzt seit einiger Zeit und ich war am Anfang da auch, habe ich so einige Vorbehalte gehabt, denn was die meisten nicht wissen, ist, dass ich in meinem ersten Leben auch Endokrinologe und Laborarzt war. Ich habe also nicht nur über Vitamin D geschrieben und Kongresse gemacht, sondern ich habe es täglich in meinem Labor selber bestimmt. Ich bin also wirklich per Du mit Vitamin D und kenne auch die Laborverfahren sehr gut. Und als dieses neue Verfahren rauskam, habe ich es mir natürlich angeschaut, weil man denken konnte, dass da vielleicht etwas gezaubert wurde, um eben in diesen Selbstversorgerbereich reinzukommen. Und ich habe mir dann das genau angeschaut und man kann sagen, wenn, und das Verfahren als solches technisch gesehen ist wirklich valide. Das hat also keine schlechteren Variationen wie ein hochkarätiger automatisierter Test im Labor. Das Problem ist bei diesem Test, wie bei allen anderen Tests auch, die sogenannte Präanalytik. Will heißen, das, was passiert, bevor der chemische Reaktionsprozess abläuft, der korrekt abläuft. Das heißt, wie ist das Handling? Und da besteht die Gefahr bei diesen Selbsttests, dass man da eben irgendwas falsch macht. Also zum Beispiel, man hat kalte Finger, da kommt kein Blut raus, dann fängt man an zu quetschen. Oder man hat dreckige Finger, hat sie nicht gewaschen, da kommt irgendwas damit rein und so. Also solche Werte können verfälschen. Wenn man aber mit diesem Test, und das ist eine elegante Variante, die ich empfehlen würde, zum Apotheker geht. Der hat das Zeug nämlich auch schon teilweise seit Jahren da und macht diese Tests aus Konzilianz, aus Reklame für seine Produkte. Mhm. Dann kann man den Apotheker das machen lassen. Und wenn die Apothekerin oder die Assistentin Jahr für Jahr in die Finger hackt, dann hat die diesen Rhythmus raus und dann ist dieser Test absolut okay. Also man muss nicht bei seinem Hausarzt bitteln und betteln, bitte nimm mir Blut ab, sondern man kann sich selbst versorgen. Durchaus, ja.
Wenn man das bezahlen lassen möchte von der Kasse, gibt es ja irgendwie einen Argumentationstrick, nennen wir es mal so, beim Arzt, damit er sagt, okay, wir machen das mal auf Kasse.
Also wenn Sie Kassenkosten in Anspruch nehmen wollen oder Kassenbezahlung in Anspruch nehmen wollen, gibt es eigentlich nur eine einzige Möglichkeit, dass Sie mit fester Stirn behaupten, dass Sie eine Osteoporose haben. Und dass der Arzt es gefälligst dokumentieren müsse. Dann kann man einmal das sicherlich schaffen. Man kann zum Beispiel sagen, ja, also ich breche mir laufend irgendwelche Knochen oder sonst was. Mhm. Und dann würde er das machen. Wenn der Wert dann im Rahmen der allgemeinen Osteoporose-Diagnostik, die dann abläuft, nach bestimmten Kriterien, den Leitlinien, wenn dann rauskommt, dass man keine Osteoporose hat, dann war es das. Ja? Dann hat man einmal den Wert, aber immerhin, man hat das bekommen. Hat man aber eine Osteoporose und gerade bei den Damen, oder den älteren Damen ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie eine Osteoporose haben, dann fällt man unter diese Kategorie, bekommt den Stempel und dann kann man mehr oder minder zumindest einmal im Jahr, denke ich, auf Kassenkosten auch dann sein Vitamin-D-Spiel kontrollieren lassen.
Ja. Okay.
Ja, dann ist das Problem nur noch, dass man dann genügend supplementiert bekommt oder verschrieben bekommt. Denn die Ärzte verschreiben dann halt die 800 Einheiten in der Regel. Dann hat man wieder zu wenig, aber dann kann man ja einfach mehr nehmen, schlicht und ergreifend, in der eigenen Regie. Ja.
Genau, oder eben das Vitamin D ist ja wirklich so kostengünstig. Ich kann jetzt nur von meinem Produkt sprechen. Da kosten 1000 Einheiten 0,7 Cent. 0,7 Cent für 1000 Einheiten. Also das sollte dann die Gesundheit wert sein mit so einem großen Impact. Ich möchte noch einen Punkt nachliefern, weil das finde ich auch sehr spannend. Das war mir auch nicht bewusst. Wenn man zum Beispiel schon Vitamin D nimmt in so einer Kapsel und man darf ja nicht vergessen, das wird ja in Nanogramm gemessen. Das ist eine extrem niedrige Dosierung. Dann könnte es schon sein, wenn ich die Kapsel morgens mit den Fingern nehme und mir in den Mund stecke und dann nicht richtig sauber mache vor einem solchen Test, dass da minimal was an Staub dran hängt Und ja, das kommt in das Ergebnis rein und verfälscht das Ergebnis dann total. Das könnte auch passieren. Also Finger immer ganz gründlich. Da ist normalerweise immer so ein Tupfer mit dabei, so ein Tuch zum Desinfizieren, ganz gründlich machen.
Besser noch ist mit heißem Wasser und Seife waschen. Und zwar heißem Wasser deswegen, weil man damit die Durchblutung anregt. Dann sind die Finger ganz schön rot und so. Und wenn man dann reinhat, kluck, dann quillt das und dann läuft das auch bestens. Ja.
Die nächste Frage wäre dann, vielleicht erstmal so angefangen, wie viel Vitamin D nehmen Sie denn aktuell täglich, um diese 100 Nanogramm zu halten?
Also ich nehme mal 2x3 Tropfen. Ich habe also 5000 in einem Tropfen, mal 2x3 Tropfen. Dann bin ich auf zwischen 10 und 15.000. Wobei ich ab und zu, ab und zu muss man sagen, wenn die Sonne scheint, natürlich auch in die Sonne gehe.
Mache ich auch so.
Über einen sehr schönen Südbalkon. Und als Rentner kann ich mir das leisten, wann immer ich will, beziehungsweise wenn die Sonne ganz oben steht. Jetzt im Winter tut sich ja nichts, das wissen wir ja. Ab Oktober bis März geht gar nichts, weil die Sonne zu flach ist und dann wird die UVB-Strahlung absorbiert, da kommt nichts an. Aber dann gehe ich in mein Heimsolarium. Und wer kein Heimsolarium hat, der kann ins Solarium gehen, Klammer auf, vorausgesetzt, er sucht sich eines, wo auch UVB-Strahlung drin ist und nicht nur der braune UVA. Das war eine Zeit lang war das Mode, dass man nur braun haben wollte, aber inzwischen gibt's die meisten sind so eingerichtet, dass sie auch UVB haben. Und was noch dazu kommt, man kann sich dort keinen Sonnenbrand mehr holen, weil heute diese modernen Solarien haben ein Messgerät, wo sie die Haut mitmessen können, wie braun die Haut ist, wie Pigment da drin ist. Und danach wird die Leistung des Apparates eingestellt. Und dann macht er nach 15 Minuten Klitsch und dann ist das Ding aus. Oder wenn jemand schon relativ eine schöne Farbe hat, dann lässt er den 20 Minuten oder 25 Minuten darunter, weil erst dann hat er seinen Wert erreicht. Denn das ist auch etwas, was man wissen muss und was ich der Bevölkerung ganz, ganz wichtig mitgeben möchte. Auch nochmal als Effekt von Covid-19. Es ist lange schon bekannt, dass jemand, der eine schöne braune Haut hat, weil er aus dem Süden kommt, sei es Süditalien oder Afrika, dass der wesentlich mehr Sonne verträgt, dafür hat er die dunkle braune Haut, aber auch mehr Sonne braucht, um die Vitamin-D-Produktion anzuwerfen. Umgekehrt bedeutet dies aber auch, dass er hier mit der schwachen Sonne weniger macht, noch weniger als wir. Und das bedeutet, dass alle diese schönen braunfarbenen Menschen bei uns einen größeren Vitamin-D-Mangel haben als wir Deutschen. Und auch das stammt nicht von mir, sondern vom Robert-Koch-Institut, die das vor 15 Jahren schon nachgewiesen haben. Die haben nämlich deutsche Kinder gemessen oder Kinder gemessen in einer großen Studie repräsentativ, nicht in einem Dorf, sondern verteilt über ganz Deutschland und haben damals schon unterschieden nach Migrantenkindern, dezent ausgedrückt, und deutschen Kindern. Und da waren die Migrantenkinder noch einmal 20% schlechter als die deutschen Kinder.
Okay.
Das heißt also, wenn Sie so einen kleinen braunen Mohrenkopf sehen, dann muss man sagen, Achtung, der Kleine hat einen Mangel. Denn die Deutschen haben den Mangel und unsere Gäste oder Gastarbeiter haben ebenfalls den Mangel. Und denen sagt niemand etwas.
Mhm. Auch verschleierte Frauen, ja, natürlich, klar.
Dann wundern wir uns, wenn das dann hinterher kranke Leute werden.
Ja. Also nur in Bezug auf die Tagesdosis, würden Sie mit Ihrer Erfahrung jedem Erwachsenen, also ich sag mal ab 18 Jahren aufwärts, eine tägliche Dosierung von 5000 Einheiten bedenkenlos empfehlen können?
Ja, absolut. Noch einmal, wenn er dann wirklich meint, irgendwas sitzt ihm quer, denn es gibt einzelne Fälle, gar keine Frage, aber es ist auf 1 Million oder sowas hochgerechnet. Nur auch, wir haben 80 Millionen, also haben wir 80, 90 Leute, die wahrscheinlich dann vielleicht doch eine Fehlreaktion haben. Dann bitte schnell zum Spiegel bestimmen und dann ist es aus der Welt.
Und auf die körperlichen Unbefindlichkeitsstörungen achten. Herzrasen, Unwohlsein, Übelkeit, ja. Und dann ist man, und dann ist es nicht so, dass man dann 2 Stunden später tot umkippt. Also der Körper meldet sich erstmal so und dann hat man wirklich, dann würde ich auch sagen, okay, ich lasse mal Vitamin D weg und guck, wie es sich dann wieder zurückentwickelt. Und dann hätte man einen Zusammenhang zwischen einer Dosierung und einer eventuellen Nebenwirkung.
Wir haben ja diese Fälle alle durchexerziert, wo jemand unbeabsichtigt so Dosis genommen hat, wo der dann wirklich einen extrem hohen Spiegel hatte, wo er dann wirklich krank war. Wir wissen auch, dass es sehr lange dauert, bis der Spiegel wieder abfällt, weil es wird ja nur auf physiologischen Wege abgebaut und so. Aber noch einmal, es ist bislang von einer Ausnahme abgesehen weltweit kein einziger Todesfall beschrieben gewesen.
Eine Ausnahme? Es gab nur einen Todesfall?
Ja, und zwar war das ein Kind in Indien, wobei ich über die Umstände nichts Näheres weiß. Also von daher weiß ich nicht, ob das nicht auch getürkt ist. Aber ansonsten nichts publiziert. Null, nada. Ja.
Boah. Das
Also.
muss, also ich finde, das muss man so mal ganz kurz wiederholen, weil wenn man überlegt, wie viel unzählige Tote es durch Medikamente gibt, die keine Frage auch helfen können. Also ich bin überhaupt kein Medikamentengegner, überhaupt nicht. Gar keine Frage. Aber dass man eben dann auch so offensiv in der Öffentlichkeit auf der Gefährlichkeit von Vitamin D rumreitet und es weltweit nur einen einzigen Todesfall gab.
Wenn überhaupt. Und es kommt noch etwas hinzu, der Professor aus Heidelberg, der sich anlässlich Covid da aus dem Fenster gelehnt hat, der hat dann noch etwas gesagt. Der war der Erste, der in einer öffentlichen Stellungnahme gesagt hat, dass Vitamin D sicher ist. Und dann hat er noch einen draufgesetzt und gesagt, wir müssen überlegen, ob es nicht angesichts der jetzt bekannten Daten unethisch ist, noch weitere Studien zu verlangen, sondern man soll die Bevölkerung versorgen. Ja, schlicht und ergreifend, man soll die versorgen. Was jetzt läuft, ist unterlassene Hilfeleistung. Die Fakten sind bekannt. Ja. Aber gut, warten wir mal ab. Wir haben ungefähr so 80 oder 100 Studien laufen zurzeit, weltweit. Vitamin D-Studien, weltweit angemeldete Studien. Und ich denke, dass die im Laufe des nächsten Jahres auf den Tisch kommen. Und dann wird wohl doch einiges nicht mehr unter den Tisch zu kehren sein.
Ich finde das auch sehr spannend. Es gibt eine öffentlich einzusehende Studie, eine Metastudie, vdmeta.com. Das werde ich ebenfalls nochmal in die Links reinpacken. Da habe ich schon mehrfach darauf verwiesen. Die werden Sie natürlich auch kennen. Und es ist so eindrucksvoll, wie Vitamin D parallel zu den ganzen aktuellen Maßnahmen, gegen die ich ja überhaupt nicht bin, aber parallel, dass man eben da sehr viel tun könnte mit sehr wenig Kapitaleinsatz. Ich würde mich freuen, wenn man das ebenfalls mit einsetzen würde, neben der
Ja.
ganzen Impferei und so weiter.
Ja,
Man darf
toll.
ja auch
Ich
nicht
habe.
vergessen, dass nur ein halbwegs funktionierendes Immunsystem auch auf eine Impfung reagieren kann. Und deswegen muss man aus doppeltem Sinne schon, finde ich, auch von oben herab einmal sagen, Leute, kümmert euch um das Immunsystem, damit auch die Impfung überhaupt wirken kann. Ja, das
Leider
passiert
Gottes
leider
ist die
nicht.
ganze Story ohne Immunsystem gelaufen. Es gibt nur Viren und jemand, der daran erkrankt und stirbt. Aber wie das im Körper funktioniert, da wird nicht drüber geredet. Nämlich, dass genau das Immunsystem dasjenige ist, was entscheidet. Ist mein Immunsystem fit, wird es mit diesem Virus fertig. Wir dürfen eins ja nicht vergessen. Im Rahmen dieser vielen, vielen tollen Forschungseinrichtungen, die wir haben, sind ja auch viele tolle Ergebnisse gekommen in den letzten 20 Jahren. Nicht nur, dass wir das humane Genom entdeckt haben, wir haben ja auch das Mikrobiom entdeckt. Das heißt, wir haben entdeckt, dass wir Milliarden von Bakterien und Viren in unserem Bauch, in unserem Darm haben. Und nicht nur das, in den Ohren, in den Augen. Es gibt keine Höhle im Körper, wo nichts ist. Und das Pikante dabei ist, dass wir ohne diese Tierchen, diese Bakterien und Viren, die ja nun dementsprechend, was jetzt als hochtoxisch angesehen wird oder hochriskant angesehen wird, dass wir von denen abhängig sind. Wir können ja nicht mal die eigene Nahrung aufschließen ohne diese Tierchen. Es gibt also eine Symbiose mit Bakterien und Tieren und diesen Viren seit Beginn an. Seitdem es den Menschen gibt, haben wir mit denen zusammengelebt. Und das Immunsystem ist derjenige, der dieses Zusammenleben ermöglicht. Ja,
Ja, ich
und
will, das ist
ja.
richtig, Herr Professor Dr. Spitz. Ich denke schon, dass SARS-CoV-2 ein ganz unangenehmes Frettchen ist, um es mal vielleicht so zu sagen. Und dass man schon ein bisschen vorsichtig sein sollte, keine Frage. Und deswegen bin ich ja gar nicht gegen die Maßnahmen. Ich bin einfach für die Einseitigkeit der Maßnahmen. Das ist immer die Problematik an der Geschichte. Und
Und sie ist unklug. Sie ist unklug, so wie Sie eben sagten. Auch die Impfung wirkt besser, wenn das Immunsystem fit ist.
ja.
Und von wegen unangenehmer Zeitgenosse, Vitamin D ist in der Lage, auch ganz andere unangenehme Zeitgenossen, umzubringen, wie Tuberkulose.
Ja, das
Das
wusste
muss man
Pfarrer
wissen.
Kneipp schon damals mit seinem Laienhemd.
Ja, Tuberkulose ist auf Deutsch Schwindsucht gewesen. Das heißt, wer eine Tuberkulose hatte, den hat er den Gevatter heimgeholt. Die sind alle gestorben. Es sei denn, man hat sie in die Sonne gelegt. Und das ist professionell in der Schweiz gemacht worden, wo man die Höhenkurorte hatte, die in Wirklichkeit Luftkurorte hatte, die in Wirklichkeit Höhenkurorte waren, weil sie in New York 1800 bis 2000 Meter Höhe waren und dort mehr Vitamin D produziert haben.
Natürlich,
Und
ja.
zwar
Auch sehr
im
spannend, über Sebastian Kneipp können wir auch noch einiges erzählen, der auch dann die Kälteanwendung entdeckt hat, was nämlich dann die inaktive Form in die aktive Form auch unter anderem mit überführt. Ist auch sehr, sehr spannend.
Ja, also die ganzen alten Errungenschaften, die Medizin war eine Erfahrungswissenschaft oder eine Erfahrungsheilkunde, die haben wir alle über Bord geschmissen.
Ja,
Und
leider.
wissen wir dank der modernen Technologie, wie das, was die beobachtet haben, im Körper funktioniert und können es nachempfinden. Ja.
Eine Frage, die ich häufig bekomme, ist, ob man die Tagesdosis an Vitamin D auf einmal nehmen sollte oder besser über den Tag verteilt. Was ist Ihre Erfahrung?
Also für die Tagesdosis habe ich schon sehr lange geschwärmt. Also keine Intervallwirtschaft von 10 Tagen oder 30 Tagen oder so. Es sei denn, man besucht die Oma im Altenheim, wo man nur einmal im Monat hinkommt. Dann ist es besser, man drückt der einmal im Monat die Pille rein, damit sie sie wirklich hat, als dass man sie regelmäßig nicht gibt. Was die tägliche Zufuhr angeht, das ist eine Kunde, die vor einiger Zeit mir zum ersten Mal ans Ohr gedrungen ist von dem Kollegen Wiechert, mit dem ich auch schon einige Interviews gemacht habe. Der sagt, er nimmt alle seine
Ich habe das gesehen.
fettlöslichen Vitamine, mischt die zusammen mit dem Öl für Omega-3 und hat dann drei Portionen am Tag. Ich könnte mir vorstellen, dass er nicht ganz falsch damit liegt, weil die Halbwertszeit von diesem zugeführten Vitamin D ist nur ein Tag. Das heißt, nach einem Tag ist die Hälfte schon verschwunden. Die ist nicht verloren, sie ist nur umgebaut worden in eine andere Form, die nicht mehr so frei verfügbar ist. Und von daher, wer also diese Technik machen will, dass er eben alles zusammenschüttet und dann dreimal am Tag einen Löffel davon nimmt, ist sicherlich auch machbar. Ein Nachteil
Oh.
ist es nicht, Klammer auf,
Das
weil
hängt.
es zusätzlich das Olivenöl oder das Fischöl dazu hat, dass auch das Vitamin D wirklich resorbiert wird. Wir haben das immer und immer wieder erlebt, gerade bei Vegetariern, die sich morgens ein trockenes Müsli aus Kohlenhydraten reinwürgen. Wenn die nicht zusätzlich einen Schwups Öl da reintun, wird Vitamin D nicht resorbiert und die haben einen grottenschlechten Vitamin D-Spiegel. Ja.
Okay.
Also ganz, ganz wichtig.
Ich finde auch, wenn man das über den Tag verteilen möchte, um das zu optimieren, da muss man auch immer im Hinterkopf haben, dass natürlich auch ein Mehraufwand ist. Ich werde häufig auch gefragt mit Nahrungsergänzung, ob man die alle auf einmal nehmen sollte. Ich sage immer meiner Community, bevor das irgendwie zu kompliziert wird, die Nahrungsergänzung über den Tag zu verteilen, ist es doch dann sinnvoller und hat kaum einen Nachteil. Das muss man auch betonen. Es ist wirklich kein großer Nachteil, wenn man es eben alles auf einmal nimmt.
Ja, also die Praktikabilität einer Maßnahme ist ganz, ganz wichtig. Ja,
Ja.
wenn etwas nicht praktikabel ist, kann man es den Hühnern geben, die fressen es auch nicht. Also von daher würde ich diesem Rat auch zustimmen, bevor man das zu high sophisticated macht. Denn wir haben ja die Möglichkeit beim Vitamin D, wir können es messen. Und dann sehen wir ja, dass es zum gewünschten Erfolg führt. Ja, in dem anderen Falle, wenn ich es falsch einnehme, wie mit dem fehlenden Fett, da haben wir es ja gesehen, die sind im Keller geblieben. Ja. Und das gilt übrigens auch für Menschen, die zum Beispiel eine Darmresektion haben. Es gibt ja viele Menschen, die Darmoperationen haben, wo Teile rausgeschnitten wurden. Ja? Und da war dann die große Sorge, dass vielleicht da gar nichts ankommt. Aber das stimmt nicht. Eventuell macht man die Dosis etwas höher, aber man kommt mit denen auch dann, wenn man zum Beispiel auf 10.000 Vitamin D geht, kommt man auch auf diese 40 bis 50 Nanogramm. Also man muss da ein bisschen mit spielen und vielleicht ab und zu mal diese 30 € investieren für den Vitamin D-Spiegel. Aber dann hat man die Sicherheit, dass man einen guten Wert hat und den vollen Benefit von diesem Superhormon.
Ich habe mal eine ganz verrückte Rechnung aufgemacht in einem meiner Vitamin D-Videos. Wenn wir die Vitamin D-Versorgung flächendeckend durch den Staat organisiert finanzieren würden, dann gehe ich davon aus, dass wir diese Tests statt für 30 € auch für 20 € hinbekommen würden durch die Masse, vielleicht sogar noch deutlich weniger, aber ich bleibe jetzt mal. Und ich bin jetzt mal von der eigenen Produktcharge ausgegangen, dass eben 1000 Einheiten 0,7 Cent kosten, auch dann, wenn das der Staat übernehmen würde. Ich bin sogar dafür, dass man Vitamin D verstaatlicht. Die Produktion, dass man es gar nicht mehr verkaufen darf, der Staat kümmert sich drum, wäre ich völlig einverstanden für. Und ich habe das mal ausgerechnet, selbst mit diesen beiden Zahlen, wenn wir 80 Millionen Menschen in Deutschland über die Wintermonate auffüllen würden mit erstmal 10.000 Einheiten, bis sie auf Flughöhe sind, in diesem Wert von 40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter, und danach eine Erhaltungsdosis von, was habe ich da, ich glaube 3.000 oder 4.000 Einheiten am Tag. Dann wären die gesamten Kosten für die gesamte Bevölkerung von jung bis alt bei unter 2 Milliarden Euro. Das hört sich wahnsinnig viel an, aber wenn man überlegt, was für einen gesamtwirtschaftlichen Schaden wir in allen möglichen Gesundheitsbereichen haben, dass die Menschen nicht mehr arbeiten gehen können, dass vor allem auch Krebsbehandlungen unglaublich teuer sind. Ich glaube, dann ist es verhältnismäßig in Ordnung. Das wäre umgerechnet auf jeden Menschen in Deutschland, ich glaube, um die 23 Euro oder 24 Euro pro Jahr.
Ja. Also es ist lächerlich im Verhältnis zu dem, wir zahlen 1 Milliarde Euro pro Tag zurzeit fürs Krankenunwesen. 1 Milliarde pro Tag. Also nur niemand ist an der Prävention interessiert, weil man kann man nicht richtig Geld mitmachen, nicht genug Geld mitmachen. Ja. Und von daher, auf der anderen Seite, vielleicht lasse ich diese Story doch noch ab. Das, was wir tun, ist nicht für umsonst. Ich habe 2007 oder 2008 mein erstes Kontingent an Vitamin-D-Untersuchungen im Rahmen einer Dissertation gemacht. Da habe ich damals einer Kollegin dazu verholfen, dass sie ihre Dissertation machen konnte. Die hat dann ihre Daten dazu geliefert, denn die war Laborärztin, hatte aber keine Dissertation. Da habe ich gesagt, dann untersuch doch mal deine eigenen Laborwerte. Du hast genügend Vitamin-D gemacht, guck mal. Das war der gleiche Zeitpunkt wie das Robert-Koch-Institut. Und wir haben die Werte vergleichen können, die sind identisch. Das ist also absolut super. Das heißt, ich habe die identischen Befunde aus einem kleinen Einzugsbereich im Frankfurter Raum im Vergleich zu den repräsentativen Daten von Robert-Koch-Institut in ganz Deutschland. Und wir waren in der Lage, vorletztes Jahr noch einmal Vitamin-D-Daten einzusammeln, und zwar diesmal 2 Millionen. Aber also nicht nur Millionen Klicks auf YouTube, sondern ich bin auch Vitamin-D-Multimillionär. So. Und
diese Daten.
Diese Daten haben gezeigt, dass die deutsche Bevölkerung nicht nur das verstanden hat, was wir erzählt haben, sondern sie hat es umgesetzt. Mhm. Und zwar, unsere Kinder sind weiterhin im Keller, leider Gottes. Aber ab dem 40. Lebensjahr, das heißt der ältere Teil der Bevölkerung, der für sich selbst entscheidet und sorgt, der hat es verstanden. Und wir haben hier den mittleren Vitamin-D-Spiegel in dieser Bevölkerung um 40% angehoben. Von 20 Nanogramm auf 28. Die sind immer noch nicht in dem Top-Bereich, aber 40% angehoben. Ohne jegliche Hilfe vom Staat, ohne Unterstützung der Medizin, nur über die aufklärende Bevölkerung. Und da sage ich mir, wir haben den richtigen Weg. Wir können über YouTube, wir können über Internet gehen, wir können in die sozialen Medien gehen. Wenn wir die Menschen aufklären, sie sind nicht alle doof und sie sind nicht alle komplett brainwashed. Sie verstehen die Botschaft und dann machen sie mit. Und wir haben eine gute Chance, dass wir in 10 Jahren wesentlich besser dastehen als heute.
Ich denke, wir beide würden uns auch sehr freuen, wenn die Deutsche Gesellschaft für Ernährung auch endlich mal ihre Empfehlung von damals 400 Einheiten auf vor einigen Jahren 800 angehoben, wenn es sich zumindest mal an den restlichen europäischen Ländern orientieren würden, die nämlich da bei 2000 anfangen und die gehen hoch bis 4000.
Ja. Das wäre schön. Aber gut.
Die Frage ist auch, ich weiß von einer kanadischen Untersuchung, dass die Werte, die damals angenommen worden sind, in Kanada waren es 600 Einheiten, dass die völlig fehlinterpretiert worden sind. Wissen Sie auch von dieser Erhebung?
Es war ein Rechenfehler. Das war das IOM und die haben sich schlicht und ergreifend verrechnet. Die haben so meine Zehnerpotenz verrechnet. Die haben nämlich herausbekommen, man braucht diese berühmten 800 Einheiten. Was aber dann jemand nachgerechnet hat und publiziert hat und wo bis heute die Entschuldigung, die Korrektur vom IOM fehlt, ist, dass sie sich um diese Zehnerpotenz verrechnet haben. Das sind die 8000 Einheiten. Daher kommt das nämlich. Wir brauchen 8000 Einheiten pro Nase, damit im Schnitt 95% der Bevölkerung in diesem Referenzbereich 40 bis 60 kommt. So, das ist offiziell berechnet und da kann keiner mehr auch nur irgendwo dran rütteln und ratteln. Aber die Institutionen sind so träge, das interessiert die nicht. Die nehmen keine Stellung dazu und dann bleibt es so. Und die kleinen Hanseln, die immer nur von den anderen abschreiben, die schreiben natürlich den alten Käse immer weiter ab und von daher wird schlicht und ergreifend diese Botschaft, die erforscht worden ist, dieser Fakt, der erforscht worden ist, die wird nicht weitergegeben, blockiert. Und das ist nicht gut. Aber noch einmal, wir sind gut aufgestellt, es geht weiter. Und ich hoffe nur, dass ich irgendwann beim der führenden Pädiater das Ohr bekomme, dass er es kapiert und seinen Jüngern sagt, lasst uns die Kinder nicht weiter misshandeln, lasst uns die Kinder richtig behandeln mit einer anständigen Dosis Vitamin D.
Vielleicht abschließend bei diesem Interview, da möchte ich erstens nochmal ausdrücklich auf die Sonnenallianz verweisen. Ich werde das auch entsprechend verlinken. Da gibt es auch einen ganz tollen Vitamin-D-Rechner, der super einfach zu bedienen ist, weil ich kenne einige, aber manche sind doch ein bisschen schwieriger zu bedienen. Und der ist so einfach und klar aufgebaut, sodass man einmal einen Test machen sollte. Vielleicht nur hier ganz kurz die Frage an Sie zwischendurch. Zu welchen 2 Monaten im Jahr sollte man einen Vitamin-D-Test machen? Einmal im September, Oktober oder gibt es noch einen anderen, wo es optimal wäre?
Also ich lasse mich in der Regel 2-mal, wenn ich was Besonderes messen, eben einmal im September, Oktober, denn da habe ich dann die Dokumentation dessen, was ich im Sommer getrieben habe. Und das zweite Mal im Frühjahr, dann sehe ich, ob meine Kalkulation, meine Mischkalkulation, wie ich zu meinem benötigten Vitamin D komme, ob die aufgegangen ist. Mhm. Ja. Und auf diese Weise, aber wie gesagt, man muss nicht, wenn man einmal seinen Wert gefunden hat und weder seine Ernährung wesentlich umstellt, noch, dann kann man auch bei dem Wert bleiben, ohne sich da laufend einzurichten. Das sind dann Fakten, die bleiben so und da gibt es keinen Unterschied dann mehr. Ja.
Sie haben gerade gesagt, im Frühjahr gibt es einen speziellen Monat, den Sie dafür auserwählt haben?
Nein, also in der Regel sitzen wir ja so im Ende Februar, Anfang März, bevor die Sonne wieder höher wird, sitzen wir absolut unten im Keller. Dann habe ich den Wert, den niedrigsten Wert, den ich wahrscheinlich aufgrund meiner Umweltbedingungen erleiden muss und kann sehen, ob das, was ich dagegen getan habe, ob diese Rechnung auch gegangen ist, ob ich nämlich trotzdem einen Wert um die 60 habe. Ja, also von daher ist das März, ja, im März rum, ja.
Also sagen wir mal September und März. Vielleicht die ersten eher 2 Jahre, um ein Gefühl dafür zu bekommen, weil wenn man nach 2 Jahren weiß, okay, wie viel nehme ich über den Winter, im Sommer bin ich mehr in der Sonne, auch mal ohne Sonnenschutz, das muss man auch noch kurz erwähnt haben, mit Sonnenschutz auf der Haut produziert man kein Vitamin D. Man sollte auch keine Sonnenverbrennung reagieren, das ist riskieren, ist völlig klar. Aber wenn man ein Gefühl bekommen hat nach diesen 2 Jahren, dann braucht man auch keinen Vitamin D-Test mehr. Vielleicht noch einmal im Jahr, einfach zur Sicherheit. Das wäre die eigene Investition. Und das ist so ein bisschen auch mein Schlusspetolier. Wir werden nicht die Empfehlung von oben bekommen, das glaube ich nicht. Das ist zu träge, sondern sie muss von unten kommen. Und deshalb bin ich unheimlich froh, dass ich immer wieder auf Ihre Seite gehen darf, die Akademie für menschliche Medizin, ganz, ganz tolle Videos dort genießen darf. Denn wenn man sich auf andere verlässt in Sachen Gesundheit, ist man tendenziell eher verlassen. Also muss man sich selbst drum kümmern, denn es ist auch die eigene Gesundheit und nicht die Verantwortung der anderen.
Richtig, das ist genau das was. Und da sind wir wieder bei einem politischen Thema, leider Gottes. Aber es ist jahrzehntelang gesagt worden, von allen Parteien, rot, grün oder blau, wenn du mich willst, sorge ich für dich ein Leben lang. Das geht nicht. Ich muss für mich sorgen, ich selber. Und wenn ich das tue, dann habe ich eine große Wahrscheinlichkeit, dass ich auch den Benefit davon habe. Ja, gar keine Frage. Also von daher, wer übrigens lieber liest, statt fernzusehen, ich habe auch mein Buch wieder neu aufgelegt. Es trägt den etwas kessen Titel Vitamin D, immer wenn es um Leben und Tod geht. Wobei dieser Titel nicht Covid-19 bedingt ist, sondern habe ich vorher schon gefunden gehabt. Und zwar einfach deswegen, weil Vitamin D geht wirklich mit dem Leben los. Ja, wenn die Mutter zu wenig Vitamin D hat, dann hat das Kind große Chance, ein gestörtes Immunsystem zu haben. Die Mutter hat die Wahrscheinlichkeit, um etwa einen Faktor 2 eine Frühgeburt zu erleiden. Und 90% unserer Mütter haben einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel. Also das ist eine weitere vulnerable Gruppe, die wir alle schützen müssen, genauso wie unsere Alten. Würden wir in den Alten halben Vitamin D ausgeben, so wie es teilweise in Frankreich passiert ist oder auch in der Schweiz, dann kann Covid-19 da durchrasen, dann passiert nichts. Das ist aktenkundig. Das ist durch die Presse gegangen. Aber auch das hat nichts ausgeführt. Ja,
es leider so. Nicht, ja. Oder auch hier, Diabetes Typ 1, der juvenile Diabetes, steht ganz stark in Korrelation, nicht Kausalität, aber Korrelation mit einem niedrigen Vitamin-D-Level, auch schon während der Schwangerschaft. Klar, es ist eine Autoimmunerkrankung. Und wenn man jetzt weiß, dass eben ein guter Vitamin-D-Level unsere T-Zellen beispielsweise auch regulieren, und eben gerade bei einem hohen Vitamin-D-Level auch die, ich glaube, T1 sind es eben herunterreguliert. Das sind die super aggressiven, die dummerweise auch dann mal gegen eigenes Körpergewebe vorgehen. Übrigens, das habe ich bei Ihnen in diesem Vortrag gelernt, mit diesen 6,5 Millionen Aufrufe, den ich selbstverständlich auch in die Shownotes und in die Beschreibung reinpacke. Ich bin der Meinung, das ist ein Pflichtprogramm für jeden. Deswegen bitte ich auch vor allem den Vortrag vom Herrn Professor Dr. Spitz zu teilen, damit die Menschen mal kapieren, um was es geht. Wir könnten so viele Krankheiten in der Wurzel anpacken. Und dafür sind wir aber selbst verantwortlich, indem man zum Beispiel dieses Interview anguckt oder auch eben dann viele weitere Videos von Ihnen, von mir, um sich praktisch dieses Wissensfundament aufzubauen.
Was vielleicht noch ganz, ganz wichtig ist, das sind die sogenannten Kofaktoren. Vitamin D ist nicht alleine ein Wunder.
Richtig,
Magnesium. Wir brauchen Magnesium, ganz, ganz wichtig. Das Magnesium wird benötigt, damit Vitamin D weiter verändert werden kann, im Organismus weiterentwickelt werden kann. Und was auch wichtig ist, was die wenigsten wissen, ist Vitamin A. Und zwar aus einem doppelten Grund. Zum einen ist Vitamin A der Kofaktor am Rezeptor, am Kern, damit Vitamin D reinkommt. Aber Vitamin A selber ist schon ein ausgesprochener Immunregulator auf der Schleimhaut. Also gerade bei den Vitaminen, bei den Erkältungskrankheiten sind die Schleimhäute durch Vitamin A geschützt, Klammer auf, wenn man es denn hat. Wo kriegt man es her? Aus der tierischen Nahrung.
Ja, Leber.
Leber. So, wer ist das denn noch? Die ganzen Veganer, Vegetarier, nicht mehr. Das heißt also, nehmen Sie bitte möglichst ein Kombipräparat, wo Sie auch A drin haben. Das berühmte K brauchen Sie nicht unbedingt, wenn Sie keinen Gefäßschaden haben. Wer noch was für die Gefäße tun will, kann auch K einnehmen. Aber Magnesium und Vitamin A sind ganz, ganz wichtige Kofaktoren bei Vitamin D.
Da habe ich noch eine Frage und danach noch vielleicht gerade zum K2 noch eine Aussage. Erstmal Vitamin A. Wie viele Einheiten würden Sie da pro Tag empfehlen, um einfach mal auf Nummer sicher zu sein?
Also Zahlen stehe ich immer wieder auf dem Kriegsfuß. Wenn ich mich recht erinnere, sind es irgendwie so um die 400, irgendwie auch mal Magnesium.
Ja. 400 Milligramm Magnesium, elementares Magnesium, was ungefähr so um die 5 Gramm Magnesiumcitrat entspricht, also 5 Gramm von einem Pulver in Wasser aufgelöst. Und beim Vitamin A, grob?
Ich meine, es wären 400 Mikrogramm. Aber wie gesagt, ich meine nur.
Beim Vitamin A? Also ich kenne das nur als IE, als Einheit, internationale als Einheit.
Ja, richtig, es läuft auch als IE. Nein, ja. Muss ich passen, Kombipräparat kaufen, dann ist es mit drin.
Okay, also gut, weil ich nehme zum Beispiel einmal die Woche 25.000 Einheiten Vitamin A.
Ja gut, das wären durch 7 geteilt, wären es 3.000 auch etwa. Wäre dann praktisch die gleiche Dimension. Also es kann sein, wenn das stimmt, dass das proportional ist, dass man also am Rezeptor A und D braucht, dann wäre das ja praktisch konform.
Ja. Und jetzt vielleicht noch ganz kurz abschließend zu Vitamin K2, weil die Frage häufig kommt. Viele denken, dass Vitamin D nur mit K2 wirken würde. Nein, K2 hat viele wichtige Aufgaben, ist auch in der tierischen Kost normalerweise vorhanden. Und es hat einen großen Einfluss auf die Blutgerinnung. Das heißt, wenn man ein Blutverdünnungsmedikament nimmt, dann sollte man immer aufpassen noch mit K2. Das ist vielleicht Nummer eins als Warnung, sage ich mal. Dann brauchen wir die MK7-Form, am besten Transall, die hochwertigste, damit es überhaupt richtig aufgenommen wird. Das haben leider nicht so viele Produkte. Da spart man ganz gerne Geld, verkauft es teurer. Man braucht es nicht unbedingt, nicht um die Wirkung von Vitamin D letztendlich davon zu profitieren. Ja. Ich sage immer, Vitamin K2 ist dafür da. Das sind die Antennen an den Knochen, was das frei gewordene Kalzium oder das resorbierte Kalzium von Vitamin D dann Richtung Knochen lenkt, damit eben dort eingelagert werden kann. Man braucht es aber nicht unbedingt, aber es schadet nicht. Im Gegenteil, es ist durchaus nützlich.
Ja, umgekehrt, es schützt die Gefäßwände, wo wir es.
Genau deshalb, weil das Kalzium abgezogen wird, sozusagen.
Und auch da hätten wir ein normales Mikrobiom, würden wir K2 selber produzieren. Ja. Aber ich muss davon ausgehen, dass ein Drittel bis die Hälfte der Bevölkerung eben auch da Probleme hat und von daher eben auch noch einen K-Mangel hat. Aber da bin ich absolut bei Ihnen. Es ist ein Werbegag zu behaupten, Vitamin D würde ohne K nicht funktionieren. Sondern Vitamin K ist ein wichtiges Vitamin, wie alle Vitamine, überhaupt keine Frage. Aber bitte nicht denken, dass K nötig ist, damit D funktioniert. Sondern es hat seinen eigenen Aufgabenbereich, unter anderem auch im Kalziumbereich, ja.
Und jetzt wirklich zum Abschluss, zumindest von meiner Seite, ist noch die Angabe auf den Vitamin-D-Präparaten. Da steht immer drauf, pro Tag nicht mehr als 1.000 internationale Einheiten nehmen, also IE, nicht mehr als 1.000. Der Grund ist eine gesetzliche Verordnung, die dem Hersteller vorschreibt, dass es draufstehen muss, weil es sonst nicht verkehrsfähig ist. Natürlich basierend auf, das haben wir jetzt oft genug besprochen, auf diesen uralten Werten, die auch jetzt durch diese kanadische Studie da oder diese Warnung, dass es eben auf falschen Daten basiert, letztendlich an uns schon immer so vermittelt wird. Aber mit 1000 Einheiten am Tag, es ist besser als nichts und für ein Baby völlig in Ordnung, keine Frage, aber nicht für einen 50, 70, 100 Kilogramm mehr schweren Mann oder eine Frau. Das muss man immer wissen. Deswegen sind das nur Regularien, die draufstehen, an denen man sich aber, das ist zumindest meine Überzeugung, so wie ich gehört habe, auch Ihre, nicht unbedingt halten sollte.
Nein, eigenverantwortlich das nehmen, wenn man das verstanden hat, was wir rübergebracht haben. Und wenn man dieses Wissen hat, kann man dann auch plötzlich verstehen, warum es Studien gibt, die nichts gebracht haben. Das ist ja es geht ja immer ein Jubel sozusagen von der anderen Seite los, wenn eine Studie in die Hose gegangen ist. Und wenn man sich das Studiendesign anschaut, dann weiß man vorher schon, warum eine Studie in die Hose geht. Nämlich immer dann, wenn sie A, zu wenig Vitamin D gibt, dann kommen die nie in diesem Bereich. Oder B, wenn man Menschen, die schon einen normalen Spiegel haben, noch eine Schippe oben drauf tut, da tut sich nichts. Normaler als normal geht nicht. Ja, wir beseitigen mit einer gezielten Vitamin-D-Gabe den Mangel in der Bevölkerung. Und wir haben deswegen so eine hohe Trefferquote, weil sie alle im Keller sind. Und das haben wir hinreichend bewiesen. Ja, es gibt keine Studie, die gezeigt hat, dass meinetwegen 80% der Bevölkerung, die dort getestet wurde, normal gewesen wäre. Klammer auf, es sei denn, sie hat supplementiert. Aber wenn einer nicht supplementiert, das Spielchen treibe ich jetzt seit über 10 Jahren, ich wette mit jedem, der nicht supplementiert, dass er im Keller ist, wenn er misst. Und ich gewinne die Wetten immer. Ja, es geht einfach in Deutschland nicht. Es gibt eine einzige Ausnahme, das ist der Bademeister im Freibad, Klammer auf, wenn es ein Top-Sommer war.
Ja? Und der Tennislehrer, Lehrerin.
Wenn er so wie jetzt war, mit diesem Sommer, dann hat er auch selbst der Bademeister keinen hohen Spiegel.
Ja. Und das gerade in dieser schwierigen Zeit, wo wir umso mehr darauf angewiesen sein sollten, uns um das Immunsystem zu kümmern. Zum einen, damit der Körper eben sich selbst schützen kann. Zum anderen, damit die Impfung letztendlich überhaupt erst wirken kann. Herr Professor Dr. Spitz, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für dieses tolle, aufschlussreiche Interview. Hat mir großen Spaß gemacht, wie immer. Und ich wünsche Ihnen das Beste, die beste Gesundheit. Und bleiben Sie uns noch viele, viele Jahrzehnte erhalten und bleiben Sie genauso ehrgeizig, da weiter zu forschen. Die Menschen brauchen Sie.
Ich werde mich bemühen, mal schauen, wie lange es geht. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.